Bei mir am Telefon jetzt Erich Möchel. Erich Möchel ist Teilnehmer beim Free Speech Camp 2000 bei der Ars Electronica. Und er wird am Donnerstag, dem 7. September, zu zwei Themen Stellung nehmen. Das eine ist das Thema International Free Media Networks Demand um 14 Uhr. Da geht es um Forderungen von freien Medieninitiativen, von Mediengruppen gegenüber der Politik. Und das zweite Thema ist Free Speech or Free Market, eine Diskussion am selben Tag, am 7. September um 18 Uhr, wo es mehr oder weniger um die um europäische Medienpolitik geht und wie weit sie Einfluss nimmt auf die Existenz bzw. Nicht-Existenz freier Medien und freier Meinungsäußerung. Herr Möchel, Sie sind einerseits als Privatperson dabei, andererseits natürlich auch als ein, vielleicht kann man das so sagen, Sprecher der Global Internet Liberty Campaign. Können Sie vielleicht zu dieser Initiative kurz ein paar Worte sagen, was es dabei geht und was die Charakteristika dieser Initiative sind?
Ja, zum Beispiel, dass es keinen dezidierten Sprecher gibt. Es gibt nur einen provisorischen Sekretär, das ist Barry Steinhardt von der American Civil Liberties Union. Das ist aber nachgerade eher die Stärke dieser Organisation, wenn man bedenkt, dass es insgesamt 60 Gruppen weltweit sind, die doch alle aus einem zum Teil kulturell sehr unterschiedlichen Weltkreis kommen, die teilweise sehr unterschiedliche Gesetzgebungen haben. Wenn wir sagen, es sind japanische Gruppen genauso dabei wie sehr viele amerikanische Bürgerrechtsgruppen, die schon vor Internetzeiten die Bürgerrechte vertreten haben. Das heißt, eine straffe Struktur wäre hier völlig daneben gewesen, dass eine straffe Struktur aufzuziehen, wäre völlig daneben gewesen. Das heißt, man vereint sich rund um ein Thema. Wenn etwas Thema ist, Kampf gegen Überwachungssysteme, dann tritt eine Gruppe auf und sagt, wir schlagen diese Initiative vor, wer macht mit?
Da möchte ich gleich fragen, was ist Thema der Global Internet Liberty Campaign?
Es sind primär zwei große Themenkreise, die jeweils mit den digitalen Bürger- und Menschenrechten zu tun haben natürlich, aber jeweils aus unterschiedlicher Perspektive zu sehen sind. Auf der einen Seite haben wir Überwachung, der Kampf gegen die zunehmende Überwachung der elektronischen Medien durch den Staat, durch die Weltstaaten, durch den Weltstaatenverbund, aber auch durch private Firmen. Ich sage nur Double Clip, Click und andere Banner-Werbefirmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Kampf gegen die Zensur. Man könnte Censorship und Privacy, als das könnte man die Schwerpunkte bezeichnen.
Ich habe mich informiert auf der Gilcom-Page, die auch wirklich globale Ausmaße hat. Also sie wird zum Beispiel in 5 Sprachen angeboten, in Spanisch, Englisch, Deutsch, Arabisch und Schwedisch. Und das ist eigentlich ziemlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass die Hauptsprache im Internet Englisch ist und auch diese meistens als einzige angeboten wird. Aber nochmal, um auf die Prinzipien der Gilc zurückzukommen, sie beschäftigen sich auch mit Infrastrukturaspekten, mit Entwicklung von nötiger Infrastruktur, sodass der Zugang zur Informationsgesellschaft auch gewährleistet wird. Es geht auch um Verschlüsselungsthemen. Wie weit hängt das alles zusammen mit Themen zur freien Meinungsäußerung?
Naja, Demokratie ist gewissermaßen das Konzert aller beteiligten Stimmen. Sind Teile der Welt aus technischen Gründen bzw. aus Armutsgründen von der Teilnahme an diesen demokratischen Strukturen ausgeschlossen, ist das natürlich ein Thema. Das ist klar. Es ist interessanterweise vertreten vor allem die Franzosen unter den Gilc-Mitgliedern diese und auch Deutsche diese Access-Förderung und auch Holländer. Also es ist eher eine europäische Forderung als eine amerikanische. Kryptographie wiederum hängt sehr stark mit der Verteidigung der Privatsphäre zusammen. Und hier wurden ja auch schon beachtliche Erfolge erzielt. Und das war nicht nur so, dass das abseits der Gilc gelaufen ist, sondern immer, fast immer, wenn Sie irgendwo einen amerikanischen Bürgerrechtler zitiert, hören, sehen, lesen, in CNN, am Netz in irgendeiner Nachrichtensendung, fast immer, in 90% der Fällen sind es Mitglieder der Global Internet Liberty Campaign, die da zu sehen sind.
Mhm. Das heißt, die Global Internet Liberty Campaign, obwohl sie in diesem sehr spezifischen Netzsektor tätig ist, hat ihre Arme und Fangarme in diverseste unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche ausgebreitet. Beziehungsweise wird
ich kann ein gutes Beispiel dafür sagen, die stärkste Fraktion stellen naturgemäß die amerikanischen Mitglieder dar. Da ist die American Civil Liberties Union drinnen. 200.000 Mitglieder seit 1960, Martin gegründet von Martin Luther King, also eine sehr große Organisation. Daneben ist so etwas wie das Electronic Privacy Information Center dabei. Das ist ein Haufen ziemlich raffinierter Anwälte, die der US-Regierung schwer zusetzen und geheime Dokumente rausklagen. Dann ist selbstverständlich die Electronic Frontier Foundation ein Mitglied. Dann ist das Center for Democracy and Technology ein Mitglied, das ist mehr oder weniger ein Think Tank für der demokratischen Partei, etwas nahesteht in den USA. Das heißt, gerade in den USA reichen die Arme der GILG sehr weit, und nicht zuletzt durch diesen globalen Effort haben diese Bürgerrechtsgruppen in den USA auch begonnen, miteinander zu arbeiten. Ich sage nur ein Beispiel, jetzt zum Beispiel gibt es am 22. September gibt es an der London School of Economics eine Konferenz, die heißt Surveillance by Design. Ich habe die Ehre, dort ein Referat zu halten über neue Telekom-Standards und wie die Geheimdienste da mitdrehen, dass sie Zugang zu allen Netzen haben.
Kuratiert von Robin Menzel?
Ich glaube schon, ich kenne die Leute von der LSE nicht so gut. Es ist eine Veranstaltung von Privacy International. Mhm. Die sind natürlich auch Mitglied der Global Internet Liberty Campaign. Also die GILG als Body tritt relativ selten auf. Mhm. Aber es werden immer die Informationen untereinander ausgetauscht. Und ich muss sagen, es auf sehr vielen Gebieten hat uns das erst die Augen eröffnet, was eigentlich weltweit wirklich im Gange ist und wie die Dinge zusammenhängen. Wie zum Beispiel die Überwacher aus den verschiedensten Staaten der EU miteinander kooperieren, indem wir einfach Gesetzesvorschläge verglichen haben, nationale. Mhm. All das, also GILG ist in erster Linie Informationsfluss. Übernationaler Informationsfluss, Austausch und natürlich auch gegenseitige mediale Unterstützung. Man vermittelt Journalisten von hier, Gesprächspartner in den USA, weil die Journalisten halt eh sehr oft auf der Suche nach geeigneten Interviewpartnern sind, und umgekehrt. Man hat sozusagen, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht so auf den Punkt bringen, es sind Außenposten der Freiheit.
Würde mich gleich interessieren, kann man jetzt sagen, dass die GILG in irgendeiner Form bereits Effekte gezeitigt hat, indem sie jetzt auf zum Beispiel konkrete politische Entwicklungen Einfluss genommen hat?
Aber selbstverständlich. Sämtliche Prozesse gegen sämtliche bedeutenden Prozesse gegen die amerikanische Zensurgesetzgebung, die versuchte US-Zensurgesetzgebung seit 1995, wurden von GILG-Mitgliedern geführt und gewonnen bis jetzt. Also bis jetzt in allen Instanzen ist bis jetzt jedes Zensurgesetz in den USA abgeschmettert worden. Da hat natürlich vor allem die kluge Tätigkeit vor Ort bei Gerichten dazu beigetragen, aber es waren 4 GILG-Mitglieder, die das gemacht haben. Und sie wurden halt, soweit so gut das ging, medial unterstützt von 20, 25 anderen Gruppen weltweit. Das heißt, hier sind ganz konkrete Ergebnisse rausgekommen dabei. Desgleichen, dass das internationale Verbot, dass diese internationalen Weitergabebeschränkungen bezüglich Kryptographie und dann Verschlüsselungsmethoden mehr oder weniger aufgehoben wurden wegen Aussichtslosigkeit, dazu hat wohl auch die iCrypto-Campaign im Jahr 1997 beigetragen, die wirklich ein ganz großer weltweiter Effort war und tatsächlich auch überall dazu geführt hat, dass plötzlich Journalisten über Kryptographie geschrieben haben und halbwegs richtige Dinge und nicht nur das, was sie von den Polizeibehörden und anderen gesetzlich ermächtigten Behörden serviert bekommen als News. Es läuft ja eine riesige Desinformationswelle, vor allem über die Nachrichtenagenturen.
Wie wir gerade in einem aktuellen russischen Beispiel mitverfolgen können.
Die meiste andere Desinformation ist genauso plump. Sie ist genauso plump, aber sie wird gerade deshalb, weil sie so plump ist und so plakativ, mit Vorliebe von den Journalisten inhaliert und verbreitet. Ich sage nur ein Beispiel. Immer wenn die Dienste wegen ihrer Eingriffe überall und überall hin ins Gerede kommen, kommen dann die Stories über die Nachrichtenagenturen. Da verlieren sie einen Laptop und zwei Wochen später schon wieder ein Laptop verloren und der NSA-Direktor tritt selber vor die Kameras und sagt, sie kommen technisch nicht mehr nach mit dem mit der Rasanz des Fortschritts. Das kommt alles groß über die Agenturen und steht am nächsten Tag unkommentiert in den Zeitungen.
Da würde mich jetzt interessieren, die Global Internet Liberty Campaign ist natürlich im Sinne dieser Widerstandstradition dominiert von US-amerikanischen Gruppen, von auch US-amerikanischen Inhalten, vor allem auch deswegen, weil natürlich die technologische und damit auch juristische Entwicklung von den USA her vorangetrieben werden. Aber wie ist das Bewusstsein und die Wahrnehmung für so eine Liberty Campaign, für so eine Bürgerrechtsinitiative im Netz in Europa? Sagt man sich da, naja, das ist weit entfernt, das passiert in Amerika, das betrifft uns nicht? Oder gibt es auch in Europa ganz spezielle Anwendungsfelder? Wo positioniert sich da die GILG?
Das ist, lässt sich vielleicht am besten so erklären. Alle Privacy-Schützer, Epic und die anderen, beneiden uns Europäer darum, dass wir bessere Datenschutzgesetze haben als sie. Und die sind auch tatsächlich wesentlich besser, wesentlich restriktiver als in den USA, wo mit Daten wirklich unglaubliche Sachen erlaubt sind, mit persönlichen Daten. Und du musst, um das abzustellen, immer sofort Musterprozesse führen. Nur dann hat man eine Chance, das wieder zurückzudrängen. Also es ist sehr mühsam da drüben. In Europa gilt eher die von vornherein Gesetzgebung. Und das hat ja zu einem ziemlichen kontinentalen Zerwürfnis geführt, weil wegen Kreditkartendaten, die weitergegeben werden und so weiter. Der Punkt ist, die Europäer beneiden die Amerikaner wiederum, vor allem die Kontinentaleuropäer beneiden die Amerikaner um ihren Freedom of Information Act, dass man bei jeder Regierung geheime Dokumente rausklagen kann, zumindest bis zu einem gewissen Anteil, was es im Rest des europäischen Rechts nicht wirklich so gut gibt. Das heißt, man hat dort gute Mittel in der Hand, um gegen etwas, was gefährlich ist, vorzugehen. Ich würde sagen, Europäer und Amerikaner versuchen sich zu ergänzen. Für die American Civil Liberties Union ist es völlig unverständlich oder etwas, was sie überhaupt nicht nachvollziehen können, dass zum Beispiel irgendein Neonazi nicht seine Meinung sagen dürfte. Das ist gegen ihre Statuten. Man wird ihn bekämpfen, natürlich, aber er muss seine Meinung sagen können. Das ist drüben der Level. Die europäischen Gruppen sagen, nein, wir können mit diesen Dings da leben, weil das war so und so und ich brauche es nicht wiederholen, was die Argumente dafür sind. Das heißt, es sind schon zum Teil Welten dazwischen. Aber auf der anderen Seite, einerseits können die Europäer davon lernen, wie man ein bisschen gegen den Staat vorgeht. Wir haben hier überall zu viel Staat in Europa. Jeder Nationalstaat ist zu stark. Und je stärker die elektronische Revolution fortschreitet, desto stärker wachsen die Kontrollmöglichkeiten dieses Staats. Also muss er irgendwie zurückgedrängt werden. Das ist etwas, was wir von den Amerikanern lernen können. Die Amerikaner wiederum könnten von Europa lernen, dass man nicht von vornherein allen Firmen alles erlauben sollte. Also es ist ein ständiger Austauschprozess, weil da fast alle Konferenzen sind amerikanisch und irgendwie europäisch gemischt sind.
Also man sieht, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema relativ komplex ist, dass man keine Kochrezeptphilosophien anwenden kann, sondern dass man wirklich sehr spezifisch an jedes Thema herangehen muss und die Vor- und Nachteile abwägen muss. Wie sieht es zum Beispiel aus in Amerika? Wie sieht es im Vergleich aus in Europa? Und daraus dann ein Mutual Concept zu entwickeln, wenn man so sagen will.
Genau, also ein dynamisches Konzept, das sich bei jeder neuen Aufgabestellung selbst irgendwie in Frage stellen muss, dass sehr viele Phänomene, die auftreten und noch welche, die erst kommen werden bei der fortschreitenden Vernetzung, einfach neu sind. Man kennt sie nicht. Es gibt keine Erfahrungswerte dafür.
Herr Möchel, abschließend eine Frage. Sie präsentieren ja bei dem Panel International Free Media Networks Demand, das heißt die Forderungen der freien Medieninitiativen. Was sind in diesem Zusammenhang die Forderungen der GELIC?
Ich kann, wie gesagt, nicht für die gesamte GILC sprechen, aber ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es in der GILC gewisse Kräfte gibt, die sehr, sehr dafür eintreten, dass der freie Zugang zu den Medien unbedingt erhalten bleiben muss, dass egal wer diesen freien Zugang zu den Medien einschränkt. In den USA sind das in erster Linie zum Teil größenwahnsinnige Fusionen zwischen Mediengiganten. In Europa sind es in erster Linie immer noch bei Weitem die Staaten, die die großen Einschränkungen treffen. Aber man kann sagen, dass das ein Anliegen ist, das quer durch die ganze Global Internet Liberty Campaign praktisch von allen irgendwie geteilt wird. Es ist nur sehr schwierig, bei einem so globalen Ding da einen Satz drüber zu sagen, der für alle Gültigkeit hat, weil das so unterschiedlich gehandhabt wird in jedem Land und weil, sagen wir, die Feinde der Freiheit in so viel verschiedenen Funktionen und Masken auftauchen, dass es sehr schwierig ist, sie mit einem einzigen Schlagwort zu benennen.
Das heißt, man kann sich sicher auf eine interessante und hitzige Diskussion bei diesem Panel einstellen.
Naja, ich bin nicht gerade für, sagen wir so, für meine Zurückhaltung bekannt.
Herr Möchel, bleiben Sie mal bitte noch ein bisschen am Telefon, aber ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon fürs Interview.